Schön, dass ihr alle da seid und euch bereit erklärt habt, diese vielen Aspekte. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwem die Wurst vom Brot geklaut, aber ich glaube, ich habe es gut angerissen. Jörg hatte da gestern ein bisschen Sorgen. Wir fangen jetzt an, das mal zu diskutieren, dieses große Bild, das ich da gezeichnet habe, und versuchen, einzelne Details zu finden. Jörg, du machst jetzt schon seit vielen Jahren Oberflächentechnologien und du hast auch, als Windows 8 auf den Markt kam, sehr große Enterprise-Anwendungen gebaut, die auf Windows 8 liefen. Du hast da wirklich Erfahrung gesammelt, aber eben nicht nur für die Windows-Welt, sondern auch Cross-Plattform. Und jetzt kommt Windows 10, es kommt die Universal App als neue Idee. Und musst du dich da schon wieder umstellen? Ist das was völlig Neues? Ist das ein konsequenter Schritt? Wie schätzt du das ein? Wo siehst du da die Vorteile, vielleicht auch die Nachteile? Was bedeutet das für dich in der Entwicklung? Und ja, wo führt das deiner Ansicht nach hin?
Das sind eine ganze Menge Fragen.
Ja, viel zu diskutieren.
Ja, also ich glaube, zunächst mal ist der große Unterschied im Gegensatz zu Windows 8, dass Microsoft erkannt hat und jetzt eben sehr konsequent daran arbeitet, eine Lösung zu haben für das Thema Cross-Plattform und Cross-Device. Mhm. Bei Windows 8 war es noch so, okay, das war irgendwie klassische PC-Welt, so ein bisschen mit so einer Tablet-Attitüde. Aber zu einer Zeit, wo jetzt Windows-Tablets noch gar nicht so ein großes Thema waren. Deswegen haben sich natürlich alle, was es gewohnt sind, natürlich auf den Desktop beschränkt, der bei Windows 8 ja halt so, wie du schon vorhin sagtest, ein bisschen beschnitten war. Ne? Mhm. Wenn es jetzt sehr konsequent darum geht, nicht nur irgendwie ein Windows zu haben, sondern ein Windows zu haben, was auf allen Endgeräten gut aussieht. Und mit gut aussehen meine ich jetzt nicht irgendwie, dass hübsch ist, sondern dass es usable ist. Ne? Also gerade solche Technologien wie Continuum, wo es so darum geht, dass das Betriebssystem selber merkt, laufe ich auf einem Smartphone, auf einem Tablet oder bin ich in einer klassischen Desktop-Umgebung, dass sich das Betriebssystem anpasst und dass ich ein App-Modell habe, was ich genauso anpassen kann. Dass ich vielleicht auch, wie jetzt bei diesem Continuum für Smartphones, was jetzt kommen wird, ich auch den Fall habe, dass ich einfach mit meinem Handy arbeite, aber auch genauso einen Monitor anklemmen kann und eine Tastatur und zum Beispiel Outlook eben in kleinen Formen auf meinem Smartphone sehe und dann aber ein vollwertiges Outlook auf meinem Screen sehe und zwar in einer App.
Das ist die gleiche App, ne?
Genau. Ja. Und ich glaube, das bietet jetzt uns Entwicklern schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Ne? Also ich weiß nicht, wer sich erinnert, 2009 das große Mantra von Ray Ozzie, ne? 3 Screens and a Cloud. Ja? Wer erinnert sich noch? Vielleicht kurz Handzeichen? Ja, also es ist auch schon echt lange her und irgendwie ist das auch komplett untergegangen, ja, das Thema. Genau. Ne? Die Idee, ich habe auf allen Devices die gleichen Apps, die gleichen Daten, die gleichen Services. So, jetzt, ne, also 2015, da habe ich so den Eindruck, jetzt wird das so langsam Realität, ne? Dass ich also ein App-Modell habe, womit ich Smartphone-Apps, Tablet-Apps, Desktop-Apps und jetzt sogar halt IoT, HoloLens, Xbox, also ganz viele verschiedene Plattformen wirklich adressieren kann. Klar, das muss jetzt alles noch kommen. Nicht? Im Moment sind noch ein paar Sachen angekündigt, aber das App-Modell und auch das Modell von Windows 10, ne, das Windows Core, ist zumindest mal eine gute technologische Basis, um genau in diese Richtung zu gehen.
Okay, danke für die erste Einschätzung, Holger. Wir haben uns im Frühjahr schon unterhalten, wenn jetzt .NET Open Source ist und das alles irgendwie auch noch modularisiert wird, verliert man da nicht den Überblick, verlierst du nicht deinen .NET-Doktortitel ohne Plagiat, sondern einfach nur, weil Microsoft die Technologie auflöst. Wir sind zum Ergebnis gekommen, nein, bleibst der .NET-Doktor. Aber was bedeutet das für dich, dass .NET jetzt, also nicht für dich persönlich, sondern wie schätzt du das ein, dass .NET jetzt in zwei Versionen, zweigleisig daherkommt, auf der einen Seite modularisiert, auf der anderen Seite das große gewohnte Paket. Was ist das für eine Entwicklung?
Also wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, ins Jahr 2011, als Microsoft Windows 8 verkündet hat und plötzlich von WinRT auf COM-Basis die Rede war, ganz viel HTML und JavaScript zu sehen war, da haben wir alle als .NET-Entwickler uns nicht so gut gefühlt. Ja, da haben wir gedacht, so was ist jetzt mit uns, was passiert jetzt mit .NET? Und das Wichtigste, was wir jetzt aus dem sehen, was Microsoft jetzt gerade macht, ist, .NET lebt. Mhm. Und zwar agiler als je zuvor. Microsoft sagt, und das glaube ich Ihnen, ohne es nachgezählt zu haben, dass im Moment im Entwicklungsteam bei Microsoft für .NET mehr Leute arbeiten als jemals zuvor. Mhm. Also als in den letzten 15 Jahren daran gearbeitet haben. Wow, okay. Das ist halt eine Riesenumstellung, die Microsoft jetzt macht. Und die ist aus meiner Sicht wichtig und richtig. Mhm. Weil das .NET kann nicht so bleiben wie die nächsten 50 Jahre, wie es Microsoft einst geschaffen hat. Die Welt hat sich verändert. Die Welt ist nicht mehr nur Windows und die Welt ist eben viel agiler geworden. Mhm. Und darauf reagiert Microsoft jetzt eben mit dem .NET 5 und hat natürlich auch neue Herausforderungen, weil diese ganze Modularisierung bedeutet eben, dass wir jetzt nicht mehr dieses eine große Setup da ausführen und dann ist alles auf unserer Festplatte und dann legen wir mal los, ergänzen noch ein paar Referenzen, aber im Wesentlichen haben wir ja alles, sondern in Zukunft werden wir einfach schauen müssen, was brauchen wir wirklich für unsere konkrete Anwendung? Welche NuGet-Pakete müssen wir nehmen? Was ist sinnvoll? Wie gut werden die einzelnen Pakete auch gewartet? Wie häufig werden sie aktualisiert? Das sind alles Überlegungen, die wir natürlich einfließen lassen müssen. Aber wir profitieren auch davon, weil solche modularen Anwendungen sind performanter, sie brauchen weniger RAM und wir kriegen auch häufiger Updates, neue Features, Bugfixes. Wenn man sich das heute ansieht, wenn jemand von Ihnen auf Connect einen Bug berichtet bei Microsoft und dann sagt Microsoft im besten Fall, ja, in der nächsten Version, da haben wir das dann gefixt. Aber die nächste Version ist dann in der Regel nicht die, die ein halbes Jahr später erscheint, sondern da, die ist schon längst abgeschlossen, da können die kaum noch was dran ändern, in dem großen monolithischen .NET. Jetzt bei dem modularen .NET in Zukunft, da ist Microsoft viel besser in der Lage, auch kurzfristig zu reagieren und einzelne Komponenten zu aktualisieren und so einen Bugfix mal eben auszuliefern. Mhm.
Gut, du hast es gerade erwähnt, das ist eine Modularisierung, mit der auch die Entwickler entscheiden müssen. Was machen sie jetzt? Sie müssen sich darauf verlassen, dass das abgedatet wird. Thomas Schissler als Experte für TFS, Visual Studio, kennt da die Tooling-Seite und die ist auch darauf vorbereitet. Die arbeitet auch schon genauso. Visual Studio ist schon seit der letzten Version eigentlich so, dass es über Updates immer mit neuen Features ausgestattet wird. Wie schätzt du das ein, Thomas? Wie werden die Entwickler da unterstützt und was muss der Entwickler quasi jetzt sich überlegen, wenn er Visual Studio anwirft und mit diesem Bild im Kopf, dass das modular ist, arbeitet? Was ist da quasi das Mindset?
Also ich glaube, dass vor allem auf die Entwickler zunächst mal neue Herausforderungen zukommen durch ein neues Modell. Und das finde ich den wirklich spannenden Aspekt an Windows 10, dass wir diese kontinuierlichen Updates bekommen. Und ich bin überzeugt davon, das wird dazu führen, dass Anwender von Software mehr und mehr auch die Erwartungshaltung entwickeln, dass sie für Software kontinuierlich diese Neuerungen bekommen, dass sie eben nicht, wie Holger das gerade geschildert hat, Monate oder gar Jahre warten müssen, bis sie eine dringend benötigte Funktion reinbekommen in die Software. Und diese Erwartungshaltung beschränkt sich natürlich jetzt nicht auf unsere Smartphone-Apps oder auf Windows 10, sondern das beinhaltet natürlich auch die Applikationen, die die Entwickler hier im Raum oder insgesamt in der Softwareindustrie entwickelt werden. Und damit, glaube ich, entstehen ganz neue Herausforderungen für die Softwareentwickler. Mirko, du hast ja, das in der Einleitung so schön beschrieben. Microsoft hat gesagt, Windows 10 ist jetzt fertig, wir liefern es einfach mal aus. Ich glaube, dass die Frage, wann ein Softwareprodukt tatsächlich fertig ist, dass wir hier zu einer ganz anderen Betrachtungsweise kommen. Ich glaube, dass ein Softwareprodukt im Grunde genommen eigentlich nie fertig ist. Es ist vielleicht dann fertig, wenn wir es einstellen, wenn wir es abkündigen. Mhm. Aber solange ein Softwareprodukt lebt, wird es nie in dem Sinne fertig sein, sondern es wird quasi einem kontinuierlichen Lebenszyklus unterliegen. Und das bedeutet, dass wir jetzt natürlich als Softwareentwickler darauf reagieren müssen. Wenn man sich vorstellt, was würde es für Sie bedeuten, wenn es heißt, Sie müssen zukünftig alle 2 Wochen eine neue Version Ihrer Software releasen, direkt an den Kunden in deren Produktivumgebung, dann kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass da ganz neue Aspekte dazukommen. Das heißt, es beginnt bei Dingen, wie teste ich die Software zuverlässig? Wir können eben nicht mal sagen, okay, wir brauchen da eben 3 Wochen Testlauf, manuellen Testlauf, bevor wir die Software freigeben können, sondern wir brauchen sehr viel im Bereich Testautomatisierung. Es geht um den Aspekt, dass wir die Deployment-Prozesse optimieren müssen. Das heißt, die Frage, wie transportieren wir Software-Updates von unserem Bildsystem zum Endsystem des Kunden? Auch dort haben wir neue Ansprüche, neue Herausforderungen. Und der dritte Aspekt ist der, dass wir versuchen müssen, auch besser zu verstehen, was passiert mit unserer Software dann auf dem Zielsystem unserer Anwender. Das heißt, wir können das Ding nicht einfach ausliefern und dann abwarten, wie stark steigt die Callrate in unserem Support-Sender an, sondern wir müssen besser verstehen, was tut die Software beim Anwender vor Ort, um schneller reagieren zu können und auch besser Entscheidungen treffen zu können, wie wir die Software dann an der Stelle verändern wollen. Mhm. Und diese 3 Aspekte sind aus meiner Sicht ein wesentlicher Teil dieser neuen Strategie, die ja unter dem Schlagwort DevOps zusammengefasst wird, wo man oftmals sagt, okay, da versteht man eben drunter, die Entwickler müssen mehr mit den Leuten in dem Operations-Bereich zusammenarbeiten. Für mich bedeutet DevOps aber viel, viel mehr. Das heißt, es geht genau darum, wie können wir näher an den Kunden ran, wie können wir es tatsächlich schaffen, dass wir besser verstehen, was der Kunde will und ihm kontinuierlich dann auch Mehrwert durch unsere Software bieten.
Mhm. Vielen Dank. Das bringt mich jetzt auf eine Sache. Das ist natürlich auf der einen Seite die Tooling-Seite, das ist aber auch ein Mindset. Und Jörg, wir haben, ich glaube, es ist ungefähr 4 Jahre her, dass wir uns über Apps und Updates und sowas unterhalten haben. Und du hast dann auch irgendwie gesagt, oh Mensch, man weiß bei diesen Apps und Updates so nie genau, hat der Entwickler jetzt einfach nicht nachgedacht, bevor er das ausgeliefert hat und schlechte Arbeit geliefert? Oder hat das wirklich eine sinnvolle Funktion? Das ist so eine Gratwanderung. Jetzt bei euch dreien, auch bei mir, klingt das so schon fast als selbstverständlich. Wir gehen einfach davon aus, dass das passiert. Wie ist das für dich jetzt so in den letzten Jahren gewesen in der Beobachtung, auch von dir, von der Einschätzung her? Das bedeutet doch was, wenn ich sage, Thomas hat es eben angedeutet, aber du hast es eben mit deinen eigenen Apps auch erfahren. Ich muss die in einer gewissen Weise planen, ich muss ein Qualitätsniveau erreichen, damit ich die ausliefern kann. Siehst du, dass das im Markt schon so auch angekommen ist oder hast du immer noch das Gefühl, es gibt Apps, wo man denkt, ja, das Update ist jetzt wirklich da, weil der Entwickler sich vorher keine Gedanken gemacht hat oder hat sich das ein bisschen verändert?
Ja gut, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Consumer und Business. Ne? Mhm. Im Consumermarkt, klar, hat eine gute App, hat irgendwie jeden Monat ein Update, egal was da jetzt passiert oder nicht. Das ist so eine allgemeine Strategie, um so ein bisschen Agilität zu simulieren. Ne? Mhm. Mal mehr, mal weniger sinnvoll. Im Business-Bereich, glaube ich, ist jetzt gar nicht so dieses Thema, ja, wir als Entwickler müssen irgendwie permanent irgendwie immer ausrollen und neue Versionen, sondern eigentlich ist es genau andersrum, dass der Kunde ständig natürlich neue Anforderungen hat, auf die wir dann reagieren müssen. Und oder der Aspekt dabei ist natürlich zum einen, dass sich das Business ändert oder neue Prozesse dazukommen und wirklich also fachliche Anforderungen. Und das andere ist natürlich dieses leidige Thema, ich schreibe eine Software, die funktioniert aber für meinen Kunden nicht so, wie ich es vorher geglaubt habe als Entwickler. Ja, und deswegen glaube ich, dass das zunächst mal eine ganz gute Strategie ist, ein Projekt von vornherein agil anzugehen und die ganzen Stakeholder gleich mit einzubeziehen und mit Prototyping zu arbeiten und wirklich erstmal auch als Entwickler zu verstehen, wie funktionieren die fachlichen Prozesse, bevor ich jetzt anfange, wie wild in die Tasten zu hauen. Mhm. Und dass ich glaube ich, dass ich dann auch viel mehr so eine Gemeinsamkeit mit meinem Kunden zusammen habe. Wir entwickeln diese Software gemeinsam und gucken dann, dass es Release-Zyklen gibt und neue Features und so weiter. Ich glaube, dass da dieses Wir-Gefühl da ganz wichtig ist. Mhm. Und das, ein Schlüssel dazu ist, glaube ich, auch, dass wir viel stärker heute über Usability nachdenken müssen als in der Vergangenheit. Also einfach irgendwie aus der Toolbox ein Data-Grid und irgendwie eine Ribbon rausgezogen, mal eben mit Daten versorgt, F5 läuft. Das hat früher ganz gut funktioniert. Ne? Da waren wir aber auch noch irgendwie IT-centric. Mhm. Ne? Da hat sich der Anwender auch noch drauf eingelassen, ne? Dass er jetzt erstmal sich jetzt alles drauf schaffen muss und erstmal verstehen muss, was will die Software von mir. Heute erwartet der Benutzer, dass die Software weiß, was er will. Mhm. Das kommt natürlich eben auch durch Apps, ne, durch Mobile Devices, also jeder, der irgendwie ein Smartphone hat, der weiß, wie Apps heute funktionieren müssen. Und das schwappt natürlich immer mehr ins Business. Mhm. Und da sinkt dann immer mehr diese, sozusagen die Schmerzgrenze von dem, was so ein Benutzer heute bereit ist, noch zu ertragen. Mhm.
Das muss man auch irgendwie rausfinden. Thomas hat das auch schon angedeutet. Du machst auch jetzt seit einigen Jahren auf der Basta die agile Sessions, DevOps Sessions, in denen sowas auch ermittelt wird. Du hast auch gerade gesagt, ich muss wissen, was auf dem Smartphone passiert, wenn ich meine App ausgeliefert habe. Was sind da die Strategien? Also wie kommt man A, zu dem Wissen, das man braucht, um die App so ausliefern zu können, dass sie das ist, was der Kunde braucht, vielleicht nicht unbedingt, was er will, aber das, was er braucht, und dass sie dort auch so funktioniert. Das war ja so eine Einschränkung. Was sind also deine Erfahrungen?
Also ich glaube, es gibt zwei Handlungsstränge, die wir dort verfolgen sollten. Das eine ist das, dass wir natürlich zunächst schon mal die Stabilität, die Funktionalität unserer Applikationen überwachen müssen. Das heißt, wir brauchen irgendein System, das uns automatisch Informationen liefert, wenn es Probleme gibt bei der Anwendung. Und der zweite Aspekt ist der, wir wollen verstehen, wie die Benutzer mit unserer Software arbeiten. Das heißt, welche Funktionalitäten, welche Teile unserer Software rufen sie besonders häufig auf und welche nicht. Bei denen, die nicht so häufig aufgerufen werden, kann ich dann überlegen, liegt es vielleicht daran, dass diese Funktionalität unnötig ist, kann ich die vielleicht sogar ausbauen und damit mein Produkt wieder schlanker machen. Oder kann ich hergehen und kann vielleicht Funktionalitäten besser in der Oberfläche promoten, weil ich überzeugt bin, diese Funktionalität ist für die Anwender wichtig. Sie finden sie aber aufgrund meines Navigationskonzepts vielleicht im Moment noch richtig. Das heißt, vielleicht muss ich dort mein Bedienkonzept so anpassen, dass die Benutzer diese tolle Funktion dann überhaupt finden können. Und es geht darum, dann auch zu verstehen, wie können wir die Energie, das Geld, das wir auch in die Software investieren, so fokussieren, dass wir für unsere Kunden den Mehrwert maximieren. Mhm. Und ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, so wie Jörg das ja auch beschrieben hat, früher hat man dann einfach mal die Software da runtergebaut und hat gesagt, so, jetzt das ist das, was die Kunden mögen sollen. Heute müssen wir viel mehr darauf achten, dass wir sagen, wir machen etwas, das unsere Anwender als nützlich empfinden.
Wie findet man denn das raus? Also ist in den Tools jetzt irgendwie eine Funktion eingebaut, die sagt, guck doch mal, wie die App bei meinem Kunden läuft? Oder wie macht der Entwickler, woher bekommt er das Wissen?
Also es gibt dann natürlich verschiedene Tools und Erweiterungen. Es gibt zum Beispiel von Microsoft das Application Insights, mit dem ich dann hergehen kann und in meine Applikation bestimmte Funktionen einbauen kann, die diese Informationen dann quasi an einen zentralen Cloud-Service schicken. Auch zum Beispiel, wenn ich disconnected bin, keine Internetverbindung habe, diese Daten sammeln und die dann gezielt gesammelt überträgt. Und ich habe dann, und das ist eigentlich der wichtige Punkt, ein entsprechendes Reporting-Portal, wo ich dann diese Informationen zusammensammeln kann, wo ich dann auch Benachrichtigungen bekomme, wenn irgendwie eine Störung aufgetreten ist. Und das lässt sich also mit ganz wenig Aufwand dann auch in die Applikation nachträglich mit einbauen. Wenn ich also so ein Fehlerreporting aktivieren möchte, dann ist das im Grunde genommen nur das Setzen einer Checkbox in meinem Projekt und dann habe ich automatisch schon eine Funktion eingebaut, dass alle unbehandelten Exceptions automatisch an diesen Service übermittelt werden und ich mich dort benachrichtigen lassen kann.
Mhm. Ja, jetzt habe ich als Entwickler diese Informationen über meinen Kunden und soll das jetzt umsetzen und ich habe da .NET in der modularen Version, du hast es angedeutet, muss ich gucken, sind die NuGet-Pakete da aktuell irgendwie, da passiert was. Also die globale Strategie ist klar, da gibt es das .NET Core 5, da gibt es das große .NET. Ich habe diese Informationen, ich als Entwickler will jetzt darauf reagieren und dann gucke ich mir an, wie das alles so funktioniert und stelle plötzlich fest, Microsoft hat was verändert. Passiert das? Muss ich mich darauf einstellen? Wie kann ich darauf reagieren? Mhm. Ja, also die Implementierung von .NET sich quasi irgendwie anpasst auch.
Naja, das sehen wir ja heute schon bei vielen Paketen. Also wenn man sich mal die NuGet-Pakete schon ansieht, die Erweiterungen eben für das monolithische .NET sind, also sowas zum Beispiel wie ASP.NET MVC, Web API, Entity Framework, Immutable Collections und dergleichen, da passiert ja jetzt heute schon relativ häufig was. Ne? Da kommen ja jetzt schon viel häufiger Updates, als wir sie früher vom .NET Framework gesehen haben. Das .NET Framework wurde alle ein, zwei Jahre mal aktualisiert. Entity Framework wird alle zwei, drei Monate mal aktualisiert. Und wir sehen auf der anderen Seite sogar noch Produkte hier, Visual Studio Online, das wird alle drei Wochen aktualisiert. Ja, und dann ist alle drei Wochen mal wieder hier eine Funktion dazu und dort eine Funktion auch vielleicht mal wieder weg, die Microsoft dann doch nicht so toll fand. Und das werden wir natürlich jetzt nicht nur in Bezug auf diese paar NuGet-Pakete sehen, sondern eben für alle diese NuGet-Pakete sehen. Und das bedeutet auch, dass wir als Entwickler das natürlich auch im Auge behalten müssen. Wo gibt es gerade Aktualisierungen? Und da meine ich, dass Microsoft da wird auch noch ein bisschen was tun müssen, damit wir die Informationen vielleicht auch besser bekommen. Weil wir können natürlich immer ständig auf NuGet gucken, was gibt es da Neues. Visual Studio zeigt uns auch an, da gibt es neue Pakete. Wir können auch die Weblogs der Entwicklungsteams lesen. Aber es fehlt noch so irgendwo so eine zentrale Datenbank, würde ich jetzt mal es nennen, wo ich auch sehe, welche Versionen Microsoft überhaupt noch patchen wird. Also ich hatte gestern das in meinem Workshop auch als großes Thema, dass Microsoft ja über Windows Update auch Sicherheitsfixes für diese NuGet-Pakete heute schon ausliefert. Mhm. Für die offiziellen Microsoft NuGet-Pakete gibt es dort Fixes. Die Frage ist aber eben, wenn ich jetzt noch eine ältere Version habe, also wenn ich vielleicht noch Entity Framework 4.1 benutze, kriege ich dann dafür auch noch so einen Hotfix von Microsoft? Ja, oder macht Microsoft Hotfixes vielleicht nur ab 5.0? Und das ist im Moment noch so ein bisschen, ja, sag ich mal, diffus, weil man muss halt letztlich eigentlich schon gucken, was machen die einzelnen Entwicklungsteams und wie kommunizieren die. Die einen machen Blogs, die nächsten haben Twitter, um das mitzuteilen. Dann gibt es ein paar Entwicklungsteams, die sind auf Facebook bei Microsoft und kommunizieren dort. Und das muss ich im Moment so ein bisschen im Auge behalten. Microsoft ist da sicherlich auch noch dabei, sich zu finden an der Stelle. Und da werden wir jetzt schauen müssen, wie dann demnächst die Strategie ist. Im Moment ist es einfach so, dass ich jedem Unternehmen empfehle, quasi einen Paketmanager zu haben, der im Entwicklungsteam oder im ganzen Entwicklungsbereich eben darauf achtet, welche Pakete setzen wir im Unternehmen überhaupt ein und wie sind da die Update-Strategien von Microsoft und das dann eben auch intern an die Entwickler kommuniziert. Und dass man eben nicht so erlaubt, jeder Entwickler lädt mal irgendein NuGet-Paket runter und keiner weiß hinterher mehr genau, welche Pakete benutzen wir eigentlich.
Du hast gerade gesagt, wir schauen uns das dann an, ob sich da irgendwas verändert. Aber die Tatsache, dass das Ganze jetzt auch Open Source ist, erlaubt ja auch noch ein zweites Anschauen. Als Entwickler hat man jetzt die Möglichkeit, auch reinzuschauen. Man kann sich da angucken, was passiert da gerade. Roslyn hat das extrem erweitert, oder das heißt jetzt .NET Compiler Plattform. Mhm. Man kann also auch Entwickler reinschauen und vielleicht auch schauen, was ist denn eigentlich das Problem, das gerade mein Problem mit meiner Applikation verursacht. Ist das auch eine neue Dimension für Entwickler, die man nicht vernachlässigen sollte?
Auf jeden Fall, weil es geht noch einen Schritt weiter. Ich kann nicht nur reinschauen, sondern ich kann auch den aktuellen Quellcode, den der Entwickler von Microsoft vor 5 Minuten eingecheckt hat, bei mir auschecken, bei mir kompilieren und die offizielle Microsoft DLL, die es eigentlich gibt, durch dieses Kompilat ersetzen. Also ich bin auch in der Lage, quasi so einen Hot-Hot-Fix zu haben. Noch bevor Microsoft das auf NuGet deployt, könnte ich also hergehen und wirklich den aktuellsten Check-in von Microsoft bei mir verwenden. Ob ich das machen will, muss ich halt selber wissen, wie wichtig ist mir das. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit. Also ich kann den aktuellsten Quellcode nehmen, ich kann den Nightly Build nehmen, ich kann auf einen Release bei NuGet warten oder ich kann auf solche Distribution Releases warten, die wird Microsoft auch rausbringen, wo dann mehrere Pakete im Integrationstest zusammen erfolgreich waren und wo Microsoft quasi einen Stempel draufdrückt und sagt so, das ist jetzt eine Sammlung von NuGet-Paketen, die haben wir nochmal extra verifiziert, dass die auch zusammen funktionieren wird. Das konnte ich vorher halt auch schon warten auf das nächste große Setup-Exe, aber ich habe jetzt 4 Stufen davor noch, wo ich partizipieren kann und wo ich eben ganz, ganz aktuell darauf zugreifen kann. Und ich kann eben auch den Quellcode selber verändern und meine eigenen Veränderungen einbringen. Also wenn Microsoft das Feature, was ich immer haben wollte, in der System.io DLL zum Beispiel, wenn das da einfach nicht reinkommt von Microsoft, dann kann ich es mir selber da reinprogrammieren und die von mir angepasste System.io DLL statt der von Microsoft verwenden.
Für mich zeigt sich jetzt ein Bild, wo viele kleine Elemente passieren, wo man viel machen kann, was neu ist für die Entwickler. Und eigentlich möchte ich das gerade noch mal ein bisschen steigern, indem ich jetzt noch mal auf Jörg gehe. Das ist hinten dran. Wir sprechen jetzt aber noch mal über die Oberfläche und die Plattform. Das ist ja jetzt, wir haben gerade nur über, sagen wir, die Microsoft-Welt gesprochen, über den Teil. Jetzt reden wir, wenn wir das nochmal steigern wollen, diese Vielzahl der Möglichkeiten, die da plötzlich zusammenkommen, an denen auch der Entwickler eine Chance hat, also sie, Stellschrauben zu drehen. Cross-Plattform noch reinwerfen, ne? Und zu überlegen, will ich jetzt nur für die Microsoft-Plattform schreiben mit diesem Know-how oder muss ich mir auch überlegen, wie mache ich das mit iOS und Android? Auf der einen Seite kann ich die Technologien verwenden, die in Microsoft dann funktionieren, in Office zum Beispiel, was dann automatisch eben auf dem iPad laufen soll. Aber ich muss mir da auch noch Gedanken machen, welche Sprachen benutze ich da, wie komme ich auf die anderen Plattformen. Das kommt noch dazu, zu all dem. Wie siehst du das? Also wie ergänzt sich das, wie erweitert das das? Ist das noch überschaubar?
Naja, also am Anfang ging es mir so, wie wahrscheinlich vielen, diese ganze Nougat-Geschichte irgendwie ganz schön verwirrend und auch nicht so super stabil wie vielleicht irgendwie so ein gutes, altes, installiertes .NET Framework. Und da habe ich am Anfang gemeint, naja, irgendwie ganz nett, wir kriegen jetzt irgendwie häufiger Aktualisierungen, aber will ich das alles, diese ganzen Abhängigkeiten und dann funktioniert da irgendwas wieder nicht. Wo ich Nougat so richtig lieben gelernt habe, ist genau bei dem Thema Cross-Plattform. Mhm. Ich mache halt viel mit Xamarin, wo ich eben die Möglichkeit habe, mit meinem .NET-Know-how native Apps für iOS und für Android zu schreiben. Und was das Schöne ist, ich kann eben auf die ganzen Nougat-Quellen dabei zurückgreifen. Dadurch, dass Microsoft aber auch ganz viele andere Portable Class Libraries machen, die als Nougat-Pakete bereitstellen, kann ich sie einfach in Xamarin verwenden. Mhm. Wäre das alles in einem großen monolithischen .NET-Framework, müsste ich warten, bis dann wieder irgendeiner auf die Idee kommt, ne, so im Mono-Stil irgendwie diesen riesen Monolithen dann zu portieren mit den ganzen Zeiten, die das dann in Anspruch nimmt. Das heißt auch die ganzen Innovationen, die sehr kurz getaktet kommen, die will ich auch jetzt haben und zwar auf allen Plattformen, was eine super gute Idee ist, weil das ist ja sozusagen das ist ja der Kern dieser ganzen Thematik. Eigentlich so von oben betrachtet würde man sagen, boah, ist das alles verwirrend geworden. Wir haben irgendwie hier Open Source und Nougat und Portable Class Libraries und .NET Core und
Shared Projects.
Meine Fresse, was ist da los? Ne? Aber der Kern ist, dass wir heute ja eine ganz andere Landschaft haben. Heute haben wir ja nicht nur irgendwie den Desktop, wo dann so irgendwie ein paar kleine Serveranwendungen laufen, ne? Oder vielleicht so ein paar Web-Services irgendwo, sondern wir haben verschiedenste Devices, verschiedenste Plattformen, vielleicht noch nicht immer überall, aber das ist ja die Realität, in der wir heute leben. Und wo es eine gute Idee ist, sich als Entwickler heute eine solide Cross-Plattform-Strategie zu überlegen, weil wir eben alle, ne, da können wir von Microsoft lernen, wenn wir uns jetzt in unserem Windows-Graben irgendwie einbunkern, dann wird es halt irgendwann eng. Wenn einer um die Ecke kommt und sagt, okay, coole App, aber hast du die auch für Android? Oder hast du die auch für iOS? Ne? Und dann ist es auch nicht mehr damit getan, dass ich sage, na gut, da habe ich dann eine Agentur, die macht dann so einen Teilbereich der App dann irgendwie mal als iOS-App. Ja, gut, dann erweitere ich natürlich permanent meine Software. Jo, die iPad-App bleibt aber, wie sie ist. Mhm. Oder wie ich es aus der Praxis gesehen habe, dann macht man ein Mobile-Projekt für Windows. Dann kommt der Kunde auf die Idee, sag mal, kannst du mir das Ding auch für iOS machen? Klar, ja gut, dann haben wir zwei Entwicklungsstränge. Mhm. Da braucht man die doppelte Anzahl an Entwicklern. Man hat permanenten Synchronisierungsstress, weil natürlich immer neue Versionen von Betriebssystemen kommen, es kommen neue fachliche Anforderungen und diese ganzen Sachen dann immer synchron zu halten, das ist ein Riesenaufwand. Mhm. Ja, und ich glaube, dass eine gute Strategie eben genau darin liegt, dass das alles viel, viel kleinteiliger, viel modularer, dafür aber natürlich auch viel verwirrender wird. Ne? Weil wenn morgen eine Aktualisierung, ne, von irgendeinem Stück Source-Code auf GitHub liegt, dann ist das schön. Ich habe aber nicht mehr irgendwie die große Dokumentation, wo einfach mal alles beschrieben wird, so in Gesamtheit, was zum Beispiel Entity Framework heute ausmacht. Mhm. Ich weiß nicht, wenn man so aus dieser Zeit kommt, wo man noch irgendwie richtig dicke Bücher gelesen hat und oder eben in MSDN irgendwie alles nachlesen konnte, ja, da wird es dann halt heute ein bisschen schwieriger, ne? Weil, wie du gerade sagtest, da habe ich irgendwelche Blogs, da habe ich irgendwelche Twitter-Geschichten, jeder kommuniziert so ein bisschen mehr oder weniger, wie er gerade lustig ist und ich muss als Entwickler halt gucken, dass ich so halbwegs Schritt halt. Das ist dann wieder so ein bisschen das Negative. Auf der anderen Seite haben wir aber heute mit Microsoft-Technologien, würde ich sagen, die beste Developer-Story von allen. Mhm. Weil wir alle drei Plattformen mit unserem .NET-Know-how erreichen können. Oder mit JavaScript von mir aus auch.
Ja, ja. Das würde ich gerne mal aufnehmen und einen von euch beiden geben als Frage. Ich bin gerade so im Kleinteiligkeits- und Cross-Plattform-Rausch. Jetzt haben die auch noch Visual Code vorgestellt. Ein kleiner Code-Editor, der auf jeder Plattform, also auf macOS, auf Linux, auf Windows läuft. Mit .NET 5 kann man dann wunderbar Applikationen schreiben. Das steigert das auch nochmal. Also wie gesagt, ich nutze jetzt gerade mal diesen Verwirrungsrausch aus. Bringen Sie hier durcheinander. Was da sorgt dann wieder für Orientierung?
Also das ist natürlich auch konsequent einfach von Microsoft, dass sie sagen, wenn wir .NET für Linux und für Mac anbieten wollen, dass man da auch eine Entwicklungsumgebung braucht. Jetzt würde ich Visual Studio Code noch nicht richtig Entwicklungsumgebung nennen. Nennen wir es mal einen Editor mit Debugger und GitHub-Integration. Aber das Ding wird wachsen. Microsoft hat auch schon angekündigt, dass man da demnächst auch Extensions für programmieren kann. Und dann wird es halt immer mehr Leute geben, die Plugins dafür schreiben. Und dann wird das Ding wachsen. Und dann ist es, das muss man vielleicht noch mal in die Runde sagen, Visual Studio Code hat technologisch mit dem Visual Studio, wie Sie es kennen, nichts zu tun. Das ist nicht die gleiche Codebasis, sondern Visual Studio Code, Sie werden es kaum glauben, basiert auf Chrome, auf Chromium. Das, also Google, ja, Googles Browser ist die Basis und Visual Studio Code ist komplett in TypeScript und HTML geschrieben. Ja, und deswegen kann Microsoft das auch einfach auf anderen Plattformen laufen lassen. Und das ist vielleicht auch für Sie eine Strategie. Wir haben auch schon für Kunden Anwendungen geschrieben, die auf Chrome basieren, HTML, JavaScript basiert und die werden dann im Chrome gehostet und man sieht gar nicht, dass es eigentlich im Browser läuft und es läuft auf allen großen Betriebssystemen eben dann als Anwendung und es sieht aus fast wie eine native Anwendung.
Wow, also jetzt, glaube ich, die Verwirrung haben wir jetzt gesteigert.
ja, weil das passte jetzt gerade so gut.
Du sagtest JavaScript, TypeScript, Chrome, Microsoft scheint da keine Grenzen mehr zu kennen. Jetzt sind erstmal die Entwickler verwirrt, sie haben nämlich tausende von Möglichkeiten. Und ja, Thomas, das ist eigentlich eine Frage an dich. Jetzt treffen die Entwickler auf den Kunden, sind selbst noch orientiert und der Kunde sagt, Entwickler, ich will was von dir, das soll das und das können. Und du hast mir das letzte Mal das gebaut, das haben wir jetzt 3 Jahre benutzt, das war ganz toll und jetzt will ich das wieder haben, nur ein bisschen moderner. Wie spricht man jetzt mit dem Kunden? Also dem Kunden muss man ja auch erstmal erklären, naja, wir bauen jetzt erstmal nicht mehr 3 Jahre irgendwas für die nächsten 3 Jahre, das haben wir vorhin schon besprochen, das ist was, was man vermitteln muss. Gleichzeitig sitzt man jetzt vielleicht vor dem Kunden und sagt, ja, wir haben diese Möglichkeiten, such dir eine aus. Wie läuft da die Kommunikation? Wie macht man das jetzt?
Du hast natürlich jetzt gleich mal das härteste Szenario ausgewählt, so nach dem Motto, wir haben eine bestehende Anwendung, die wollen wir modernisiert haben, mach mir mal ein Angebot, du weißt ja, was die alte tun soll, da müssen wir ja nicht mal sehr viel drüber reden. Ja. Ich glaube, dass egal wie dieses Projekt strukturiert ist, dass wir eines tun sollten und das ist, wir sollten kleine Schritte machen. Das heißt, wir müssen in einen Zyklus kommen, wo wir sagen, wir können kleine Experimente machen, wir können quasi unsere Hypothesen, unsere Annahmen aufstellen, wie der Benutzer, wie unser Kunde dann auf bestimmte Dinge reagieren wird, wollen das in Experimente verpacken und wollen aus diesen Experimenten lernen, wie können wir jetzt mit unserer Software am besten für den Kunden das bieten, was er tatsächlich dann braucht. Und dieses Lernen findet nicht nur bei uns auf der Entwicklerseite statt, sondern es findet natürlich auch bei unseren Kunden, bei unseren Anwendern statt, dass sie sagen, ah, wenn das so und so ist, könnte man dann nicht das hier noch machen? Oder wenn ich das so sehe, fällt mir ein, wir bräuchten unbedingt das noch. Das wäre super toll, wäre unheimlich hilfreich für uns. Das heißt, wir müssen auch hier in einen Modus kommen, wo wir Software nicht mehr so verstehen, dass wir sagen, okay, wir entwickeln die fertig und dann liefern wir es aus an die Kunden, sondern wir müssen möglichst früh in einen Zustand kommen, wo wir sagen, wir können dem Anwender mal was in die Hand geben, etwas, mit dem er wirklich schon was anfangen kann. Also nicht nur, ja, klick da mal ein bisschen rum und gib uns Feedback, das macht hinterher eh keiner, sondern einfach mal so eine minimale Version, mit der er schon mal was tun kann und dann bekommen wir das echte Feedback und können das von dort aus gehend weiterentwickeln. Es gibt andere Industrien, die das ja auch schon ein Stück weit vormachen und wo man dann auch zum Teil sehr deutlich sieht, dass das unterm Strich dann auch bestimmt, wie wir uns gegenüber dem Wettbewerb darstellen. Also ein schönes Beispiel finde ich jetzt die Tesla-Automobile, die dann ja auch dann in diesem Fahrzeug bestimmte Sensoren verbaut haben, ohne dass die Funktionalität hatten, sondern erst durch ein späteres Software-Update sind dann quasi diese Sensoren aktiviert worden und haben dann eine bestimmte Funktion bekommen. Es hat aber umgekehrt Tesla die Möglichkeit gegeben, dieses Fahrzeug auf den Markt zu bringen, nachdem die Grundfunktionen eben gegeben waren. Ich konnte mit dem Auto einfach fahren. Diese Zusatzfeatures, die dann aber auch für den Kunden oftmals einen wichtigen Mehrnutzen ausmachen, die konnten sie peu à peu durch, nachliefern. Und ich glaube, dass es schon einen großen Unterschied macht, ob ich sage, wir brauchen jetzt halt noch 2 Jahre, bis es alles perfekt ist und dann bringen wir es erst auf den Markt, oder wir gehen her und sagen, wir können auf Basis dieser ersten Version dann iterativ wirklich mit dem Kunden zusammen weiterentwickeln.
Macht aber das die der Bremse Kunde? Hat schon funktioniert bei dem Auto, ja?
Ich gehe davon aus, ich habe zumindest nichts in den Nachrichten
gehört. Aber machen das die Kunden auch einfach mit? Also du sitzt dann bei denen und sagst, naja, ihr habt da was eingebaut, das können wir irgendwann im Jahr nutzen. Kommt er sich da nicht auch ein bisschen komisch vor und denkt sich, wieso kriege ich es nicht gleich, wenn es doch da ist und so toll sein soll?
Also ich glaube, zum einen verändert sich auch hier die Erwartungshaltung und das Bewusstsein der Anwender. Und zum anderen ist es so, ich glaube, ich muss meinen Kunden, meinen Anwendern eine Sicherheit geben, dass dieses Produkt entwickelt wird, dass wir eben nicht erst in 2 Jahren dann das nächste Update bringen, wo die dringend benötigte Funktion drin ist, sondern dass wir kontinuierlich neue Funktionen nachliefern können. Und dieses Versprechen, das gibt dem Kunden auch eine gewisse Sicherheit, dass er sagt, okay, ich kaufe heute ein Produkt und muss nicht mit dem leben, was ich jetzt Stand heute dort habe, sondern ich habe auch die Sicherheit, dass ich quasi eine zukunftssichere Investition getroffen habe, weil das Produkt sich dann quasi adaptieren und anpassen kann an meine Bedingungen, die sich ja auch verändern. Wir leben ja insgesamt in einer Welt, die sich immer schneller und immer stärker verändert. Das heißt, auch unsere Kunden, unsere Anwender unterliegen ja dann immer stärkeren Veränderungszyklen. Und dort ist es eine der großen Herausforderungen für Leute, die in einem Unternehmen entscheiden, beschaffen wir jetzt neue Software oder beauftragen wir ein neues Softwareprojekt, dass sie sagen, wir brauchen diese Zukunftssicherheit, dass die Software auch in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch up-to-date ist für uns und die wichtigen Dinge abdeckt.
Gut, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Sicherheit ist ein super Stichwort. Holger, die Entwickler, wie sicher können die sich denn jetzt fühlen bei diesem ganzen neuen Zeug, bei den schnellen Veränderungen? Die müssen ja diese Sicherheit auch ausstrahlen gegenüber dem Kunden. Und er muss ihnen das ja auch abnehmen, also ihnen muss man das abnehmen.
Ja, es ist manchmal sogar eine Sache, die intern verkauft werden muss. Also ich habe viele Beratungsgespräche, wo der Chef dann zu Beginn am Tisch sitzt und sagt, so, wir sind also hier heute gekommen zusammen, damit wir die Architektur und die Komponenten für die nächsten 10 Jahre festlegen. Und dann sage ich, ja, ist heutzutage jetzt nicht mehr so einfach wie früher. Also ich glaube zwar schon, irgendwie eine WPF-Anwendung, die Sie heute beginnen, wird in 10 Jahren auf dem Windows, was dann erscheint, schon auch noch laufen. Aber wenn Sie jetzt HTML-Anwendungen machen und vielleicht irgendeine tolle Rotations-JavaScript-Komponente da einbauen, ob die auf den in 10 Jahren dann erscheinenden Browsern noch so funktionieren wird, kann ich Ihnen nicht versprechen. Und eins kann ich Ihnen aber versprechen, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt 10 Jahre lang Ihre Komponenten und Ihre ganze Architektur konstant halten, dann werden Sie auf die ganze Hardware-Erneuerung, die ganzen Dienste, die noch hinzukommen werden und auch die ganzen neuen Verfahren, die wir in der Softwareentwicklung in den nächsten 10 Jahren hervorbringen, werden nicht reagieren können. Also dieser Ansatz, das muss jetzt für die nächsten 10 Jahre sein, kann man zwar vielleicht aus finanzieller Sicht verstehen, aber passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Also so eine absolute Sicherheit kann ich keinem Entwickler geben. Ich kann keinem sagen, du machst jetzt heute das und dann in 10 Jahren läuft das genau immer noch so und du bist immer noch up to date. Nein, wir müssen einfach damit leben, dass wir einfach auch agil sein müssen und dass wir unsere Softwarearchitektur so aufbauen, dass wir auch mal eine Komponente schnell austauschen können, weil wir reagieren müssen und sehen, okay, jetzt ist da plötzlich ein Browser erschienen, vielleicht so ein Microsoft Edge, der kann manche Dinge nicht mehr, die es vorher gab. Edge kann kein Silverlight mehr, Edge kann kein ActiveX mehr. So viele Unternehmen haben in ihren Intranets das im Einsatz. So, jetzt kommt dem nächsten Windows 10 Rollout. Ja, die können das dann mit dem Internet Explorer, der da drauf ist, auch noch ansteuern. Aber da muss ich halt auch bereit sein, dann eben zu agieren und zu sagen, ja, dann muss ich vielleicht ActiveX jetzt doch mal durch was anderes ersetzen.
Das heißt, ich sollte versuchen, weniger Zeit und Energie zu investieren, um die richtige Entscheidung zu treffen, sondern das mehr investieren in eine veränderbare, eine evaluierbare Architektur,
genau. Struktur, ja, meiner Software. Eine interessante Gegenfrage an den Chef wäre ja, okay, bleibt Ihr Business die nächsten 10 Jahre so, wie es jetzt ist? Und wenn die Antwort ja ist, okay, dann gibt es da ganz andere Probleme als Software.
Genau,
das also ist ein Agilität ist jetzt ja kein Thema der IT nur. Ne?
Nee, genau, das ist wirklich ein Aspekt. Ja. Das ist auch, weil du hast jetzt das vorhin selbst JavaScript noch in den Mund genommen. Ja, relativ alte Technologie, mit der man heute auf sowas reagieren soll. Aber wie schätzt du das jetzt? Ich habe es vorhin gesagt, also einfach mal so, ich habe den Eindruck, dass Microsoft gerade dabei ist, Android und iOS als Plattform enterprise-tauglich zu machen, genau mit diesem Mindset. Und du hast jetzt große Enterprise-Anwendungen für im mobilen Bereich geschrieben. Wie ist da deine Einschätzung? Wo läuft das hin? Also zum einen muss man erkennen, der Kunde, wenn du so weitermachst, dann hast du ein Problem. Vielleicht solltest du nicht mehr mein Kunde sein oder kann man dem helfen? Und wie begegnet man dem an der Stelle? Gerade bei diesen Cross-Plattform-Möglichkeiten und den.
Ja, aber der Treiber ist ja das Business. Ne? Und irgendwie Stichwörter Time to Market und solche Sachen. Ne? Also ich habe Veränderungen in meinem Business und die resultieren in Änderungen meiner Software oder resultieren in neuer Software. Und Mobility ist sicherlich ein Treiber. Ne, und Industrie 4.0 und diese ganzen Buzzwords. Da steckt ja aber eine gewisse Evolution dahinter, die sich jetzt so vollzieht. Und die ist natürlich sehr stark von IT abhängig. Und das heißt, ich muss halt A, irgendwie für mich irgendeine agile Strategie sozusagen entwickeln, um da Schritt zu halten bei diesen ganzen Veränderungen, die sich durchs Business ergeben, nicht durch die IT. Und B, muss ich halt eine Strategie haben, wie gehe ich mit dem Thema Cross-Plattform um? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, ja, na gut, das Ding soll jetzt irgendwie auch auf dem iPhone laufen, sondern wir haben Smartphones, Tablets, Desktop, wobei Desktop Windows und Mac. Wir haben irgendwelche Brillen, wir haben irgendwelche Uhren, wir haben irgendwelche IoT-Devices, keine Ahnung, was morgen kommt. Mhm. Und das ist ja die Triebfeder ist ja die Industrie und nicht irgendwie, sag mal, wir Entwicklerspielkinder, die ständig neues Spielzeug brauchen, sondern die Herausforderung ist ja, dass die konkrete Anforderung kommt, okay, wir wollen unser Business umstellen. Also ich rede zum Beispiel ganz viel mit Maschinenbauern, da tut sich gerade total viel. Mhm. Und die verbauen heute andere Hardware, wo natürlich auch jetzt andere Software läuft. Und da spielt natürlich das Thema Cross-Plattform eine große Rolle, eben, dass ich auf irgendeinem Stack unterwegs bin, der einfach mal überall läuft. Und dass ich Software heute eher in Form von kleinen Apps wahrnehme. Das hat den Vorteil, dass es auch keine riesen monolithischen Projekte mehr sind, aber vor allen Dingen auch aus Usability-Sicht, weil ich nämlich im Idealfall einen Prozess mobilisiere und nicht ein System. Das heißt, es macht jetzt keinen Sinn, eine Smartphone-App zu schreiben, die irgendeine SAP-Maske irgendwie hübsch zeichnet, sondern viel mehr Sinn macht, ich denke darüber nach, was tut denn der Anwender und wie können mobile Endgeräte ihm helfen, seinen Job besser, schneller zu machen, Medienbrüche zu vermeiden, solche Sachen. Mhm. Wie gesagt, das Business ist der Treiber und nicht zwingend die IT. Wir müssen halt nur darauf reagieren können, auf diese Veränderung.
Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Es geht darum, reagieren zu können. Es geht darum, zu begreifen, was du auch gerade sagtest. Es ist eine Evolution, die da gerade passiert. Mit Windows 10 ist Microsoft da einen konsequenten Schritt weiter. Ich denke, wir konnten zeigen, dass Sie als Entwickler das Werkzeug in der Hand haben, aber sich auch auf die Strategie einlassen müssen, darüber nachdenken müssen, wie wir es machen. Wir wollten das Nachdenken hier anregen. Wir möchten mit Ihnen hier auf der BASTA diskutieren. Wir möchten, dass Sie die Chance hier nutzen, diese Informationen zu sammeln, auch wenn das eben noch nicht morgen bei Ihrem Kunden ist oder bei Ihnen. Aber in 1, 2, 3 Jahren spätestens stehen Sie vor der Situation, die wir, glaube ich, gerade hier geschildert haben. Ich bedanke mich bei euch für dieses Panel und wünsche Ihnen eine schöne BASTA-Woche. Vielen Dank.